Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los.
Faktlos, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de.
Und es ist wieder Faktlos, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Und auch heute heißt es wie letzte Woche wieder, Dom ist nicht da, dafür habe ich mir mehr als nur guten Ersatz geholt. Und hallo, hello again, hi Louis. Jetzt habe ich dreimal Hallo gesagt.
Alle guten Dinge sind drei. Hallo auch von meiner Seite.
Ja, so kann man es tatsächlich sagen. Alle guten Dinge sind drei, das gefällt mir. Ja, Teil 2 mit dir. Wir beginnen, wie man so einen Podcast beginnt. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Meine Quarantäne ist vorbei. Jetzt kann ich wieder also ein, naja, normales Leben kann man ja heutzutage eigentlich nicht mehr so sagen, weil was ist schon normal. Aber ich kann wieder rausgehen und frische Luft schnappen. Das ist schon mal sehr schön.
Ah, das ist sehr, sehr schön zu hören.
Ich hoff, dir geht's auch gut.
Ja, mir geht's auch gut. Dankeschön, danke der Nachfrage. Ich konnte bisher zum Glück immer noch rausgehen. Wir klopfen auf Holz, dass es auch noch so bleibt. Ansonsten, wie war die Woche? Hast du Fußball geguckt? Hast du die Champions League geguckt? Hast du die Wahl in der USA verfolgt? Was hast du gemacht?
Alles.
Alles.
Alles. Also am Dienstagabend, da gibt es sogar, habe ich in meiner Instagram-Story auch geteilt, hatte ich ein Triple-Screen-Programm. Ich hatte meinen Fernseher auf einer Mülltonne stehen, damit ich den an meinem Schreibtisch anschließen kann. Da lief die US-Wahl. Und dann waren meine beiden Bildschirme auch vier geteilt mit US-Wahl, Live-Ticker mit Champions League Live-Ticker mit natürlich Atalanta gegen Liverpool, also komplettes Programm bei mir. Ja, ich habe zum Beispiel Atalanta gegen Liverpool geguckt am Dienstag, da werden wir später auch nochmal drauf kommen. Ansonsten war es auf jeden Fall eine sehr fußballreiche Woche. So.
Ja, kann ich auch nur bestätigen. Ich habe den Montag mit Union gegen Hoffenheim verbracht. Da das noch geguckt, weil es war ja eins der letzten Montagsspiele, beziehungsweise halt diese Saison ist ja die letzte Montagsspielzeit. Da habe ich dann ein bisschen geguckt. Ansonsten ja auch die US-Wahl natürlich verfolgt. Neigt sich jetzt hoffentlich bald dem Ende zu, aber ich glaube, da haben wir beide gar nicht so das Recht, uns groß zu äußern.
Nee. Mir ist aber aufgefallen, so wenn man die US-Wahl gerade auch auf solchen Fernsehsendern aus den USA guckt, das hat immer was von einer Fußballkonferenz irgendwie. Die schalten dann von Start zu Start, gucken sich da die Ergebnisse in den einzelnen Counties an. Dann gibt es irgendwie so einen Alert nochmal quasi, wo es jetzt spannend wird und so. Also es hat schon fast was von einer Sportübertragung. Also wir sind gar nicht mal so weit weg vom Thema hier.
Ja, so ungefähr stelle ich mir die ESC-Auszählung vor.
Genau.
Also während in den Staaten. Mist, wie viele Leute haben denn jetzt für Nordirland angerufen? Und so, oh, so könnte es da hinter den Kulissen auch abgehen. Mhm.
Aber ja, auf jeden Fall.
Wer weiß. Ja, lass uns zu Fußball kommen. Wir haben die Gliederung von letzter Woche ein bisschen umgeschrieben. Wir beginnen sofort mit aktuellerem. Es gibt, ich darf euch jetzt schon vorwarnen, keine Bild-Zeitung heute wieder, weil einfach zu viel passiert ist. Wir haben Champions League, wir haben Bundesliga, wir haben verschiedene Meldungen in der Welt des Fußballs. Und eine haben wir eigentlich letzte Woche schon besprochen, aber da haben uns die Bayern-Verantwortlichen so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, nämlich quasi am Freitag oder am Samstag kam die große Meldung, David Alaba wird seinen Vertrag zu, ja, sagen wir 98,743% nicht verlängern bei den Bayern. Das letzte Vertragsangebot liegt auf dem Tisch und wurde von den Bayern zurückgezogen. Überraschend.
Überraschend auf jeden Fall. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass es so ein kleines Beben ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Meldung komplett überraschend kam, aber die Art und Weise war dann schon irgendwie so, dass ich mir dachte, nee, so hätte ich es jetzt gar nicht erwartet.
Ja, genau. Es war ja, also wir haben ja letzte Woche noch gesagt, wir glauben, da wird irgendwann noch eine Meldung kommen. Irgendwann werden die sich zusammenraffen, wie es bei Neuer, wie es bei Lewandowski schon der Fall war. Letztendlich war es aber nicht so der Fall. Letztendlich war es der 30. Oktober, der 31. Oktober, der dann halt die Deadline war. Und haben dann Herbert Hainer und Hasan Salihamidžić gesagt, so, hey, Herr Alaba, Vater sowieso, und Herr Sahavi, der tolle Berater von David Alaba, jetzt kommt nichts mehr von uns und jetzt wollen wir auch gar nicht mehr. Also auf der einen Seite finde ich es sehr gut, dass die Bayern dann so strikt geblieben sind und gesagt haben, das ist unser Termin, den halten wir fest. Aber was danach ja passiert ist, war ja doch so eine kleine Schlammschlacht. Du hast es ja schon leicht angedeutet. Da gab es ja erst diese komische PK von David Alaba, die halbstündige, wo er gesagt hat, ja, ich habe es selbst aus den Medien erfahren. Dann dieses, mich nervt es, dass die Bayern Zahlen geleakt haben, wo ich mir auch denke, ah, wer hat da so recht? Sind die Zahlen überhaupt die richtigen? Und man hätte ja nicht gedacht, dass es dann so auseinandergehen könnte. Und was würdest du bisher sagen in deiner objektiven Sicht? Wer ist denn für dich Stand jetzt der Sieger oder der Verlierer?
Boah. Schwierig. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, denn David Alaba wird auch nochmal einen neuen Club finden. Ne? Da mache ich mir jetzt keine Sorgen drum.
Ja, klar.
Gewinner, Verlierer. Ich würde mal sagen, so richtig verloren hat jetzt fast keiner, bis auf so ein bisschen vielleicht an, ja, es ist so ein Geschmäckle dabei, würde ich sagen. Weil letzten Endes so richtig Verlierer kann ich gar nicht so richtig festlegen, weil die Bayern verlieren natürlich einen Spieler, einen guten. Andererseits habe ich auch das Gefühl, dass sie da auch nachrüsten können. Und gut, so ein Alaba. Ich finde halt die Art und Weise traurig. Das ist, glaube ich, für viele so dieses Ding, die Art und Weise, wie der Abgang jetzt halt zustande kommt, die ist halt, wie gesagt, das Geschmäckle. Ist ein bisschen traurig. Also so einen richtigen Verlierer, Gewinner kann ich irgendwie gar nicht so richtig festmachen, Stand jetzt.
Ah, absolut. Absolut. Kann voll verstehen, wie du das meinst, weil zum einen, die Bayern können Alaba ersetzen. Also allein, du hast ja schon Lucas Hernandez im Kader, der kann das ja machen. Du hast jetzt irgendwie einen Boateng, der seinen vierten Frühling bei den Bayern spielt. Deshalb ist das gar nicht das Problem. Und für David Alaba heißt, weißt du ganz genau, im Sommer, wenn nicht sogar schon im Winter, wenn er für, ich sag jetzt mal, 15 bis 20 Millionen zu verscherbeln ist, auch da wird es Abnehmer geben. Hundertprozentig. Und deswegen gibt es da jetzt nicht so letztendlich den Verlierer. Ich würde sagen, vom Ansehen her hat auf jeden Fall Alaba verloren.
Ja,
weil
auf jeden Fall.
Er stellt sich halt auch hin und sagt, ja, mir hat die Wertschätzung gefehlt. Ja, was ist denn eine Wertschätzung? Wie misst du die denn jetzt? Du spielst jedes Spiel, deine Forderung, dass du eher in die Mitte gehen willst und nicht mehr Außenverteidiger spielen willst, die wurde erfüllt. Also was ist denn jetzt deine Forderung? Ist denn die quasi die Akzeptanz und das Standing in der Mannschaft, lässt sich das jetzt nur an deinem Vertrag messen? Lässt sich das jetzt nur, und da müssen wir einfach drüber sprechen, an der Beratersumme messen, weil Didi Hamann hat es im Sky-Interview gesagt, wenn du einen Pini Sahavi als Berater hast, dann ist der quasi so ein Dude wie Mino Raiola. Der ist nicht darauf bedacht, dass du deinen Vertrag verlängerst.
Nee. Wir hatten das mit dem Wertschätzungsthema ja auch letzte Woche, als wir mal über den Vertrag so ein bisschen geredet haben. Weil ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf natürlich noch, dass ihm ja auch ein Vertrag vorgelegt wurde, wo er sogar weniger verdient. Ein bisschen.
Ja, ja, du hast, genau. Wir hatten letzte Woche, hatten wir die Zahl gehört von 11 Millionen und 6 Millionen mögliche Bonuszahlungen. Da dachte ich aber, ehrlich gesagt, dass das so Bonuszahlungen sind, die eher nicht eintreffen. Aber jetzt hieß es doch, das waren so Dinger wie, wenn er sich dreimal den Schuh richtig bindet, ohne dass er aufgeht, kriegt er die 6 Millionen. Quasi, es ging eher in die Richtung. Also sprechen wir hier von 17 Millionen Euro im Jahr. Also es ist da dann doch wieder die Größenordnung, wo ich sage, das ist Wertschätzung.
Ja, auf jeden Fall. Und dann ist halt die Frage natürlich, wo sieht ihr die Wertschätzung? Man kann sich natürlich auch die Frage stellen, ist da vielleicht noch ein bisschen mehr, was jetzt noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist?
Ja.
Weil ich habe auch so das Gefühl, mit dieser Aussage, er habe es von den Medien erfahren, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Das ist auch immer so ein gefährliches Ding, weil das klingt immer so, wie als wäre im Verein, als hätten die sich irgendwie zerstritten, auseinandergelebt oder so. Ob das letzten Endes der Fall ist, weiß ich gerade nicht zu beurteilen richtig. Es kann dann natürlich auch sein, dass Alaba jetzt versucht, da irgendwie so subtil auch noch ein bisschen dagegen gegen Bayern zu sticheln, wenn es da Zerwürfnisse gab. Aber wie gesagt, das kann ich ja halt nicht so richtig beurteilen. Aber ja, mich würden die Details interessieren, warum es denn jetzt genau so gelaufen ist, ob es da noch wirklich vielleicht tiefer geht.
Ja, das artet gerade leider in so einem kleinen Streit aus, weil die Bayern sagen, wir haben es ihm gesagt, er hat es, Zitat, ohne große Regung hingenommen. Und David Alaba sagt, ja, ich habe es im Fernsehen erfahren. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, hey, du wusstest den Termin. Du wusstest Ende Oktober. Es war ja eigentlich schon der 5. Oktober als Frist gesetzt worden. So bis dahin verhandeln wir und danach nicht mehr. Und dann haben sie es ja bis Ende Oktober noch durchgezogen. Also, ich frage mich einfach nur, wem ich gerade glauben mag. letztendlich geht niemand wirklich so als Verlierer hervor. Vielleicht Hansi Flick, weil so auf den wurde ja gar nicht gehört. Der hat sich ja richtig beschwert, was ich voll verstehen kann. So, es stehen jetzt wieder wichtige Wochen an. Allein am Samstag spielst du gegen Dortmund. Du musst jetzt eigentlich den Fokus behalten. Und das dann eben so kurz von einem wichtigen Spiel halt preiszumachen, war vielleicht nicht die richtige Art und Weise. Aber ich finde es gut, dass er ihn trotzdem eingesetzt hat. Gegen wen haben die Bayern gespielt am Wochenende?
Frankfurt, oder?
War das Frankfurt?
Nee, Frankfurt war vorletzte Woche.
Eben, oder? Dachte ich mir auch. Köln. Dass er gegen Köln gespielt hat, fand ich ein gutes Zeichen von Flick. Aber das wird jetzt natürlich, da wird jetzt jedes Spiel auf ihn geguckt.
Ja klar, natürlich. Das wird jetzt immer so, bei jeder Übertragung wird erstmal, zumindest bei denen, die jetzt kommen werden, gerade natürlich auch am Wochenende jetzt bei diesem super wichtigen Spiel, aber es wird jetzt immer erstmal der Fokus auch auf die Personalie Alaba sein und wie es jetzt mit ihm genau weitergeht, weil geht er vielleicht auch schon im Winter, kann ja auch schon sein, wenn es so schlimm ist, wie wir jetzt gerade auch schon mal so ein bisschen vermutet haben, würde ich das auch für eine mögliche Option halten.
Ja, das ist dann natürlich auch die Frage, wie entwickelt sich Tanguy Kouassi, den du ja aus Paris geholt hast, jetzt im Sommer. Kann der sich schon zu so einem guten Innenverteidiger aufbäumen, dass du halt sagst, okay, du kannst ein halbes Jahr auf Alaba verzichten? Das sind alles Fragen, die muss sich der FC Bayern stellen. Aber jetzt habe ich eigentlich total unabsichtlich schon einen leichten Übergang zu Paris gesetzt und auch die haben ja gerade so ein paar kleinere Probleme intern und da geht es aber eher um den Trainer, um Thomas Tuchel. Der hat nämlich jetzt auch unter der Woche vor dem Spiel gegen Leipzig ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, hey, Stand jetzt bin ich im Sommer weg und ich wüsste jetzt auch nicht, was kommen sollte, dass ich länger bleibe, weil es kommt einfach kein Angebot.
Tuchel ist ja eh in so einer schwierigen Lage bei Paris, wie eigentlich jeder Trainer bei Paris, denke ich mal, weil man dominiert auf nationaler Ebene. Man gewinnt dort Liga-Pokal, Superpokal und was es noch alles gibt in Frankreich. Aber die Ansprüche sind ja mittlerweile viel höher. Man will die Champions League gewinnen. Tuchel stand im Champions League-Finale, was ja auch schon aller Ehren wert eigentlich ist. Aber ich habe das Gefühl, bei Paris ist es, die messen sich daran nicht mehr. Die wollen diesen 5. Titel, wollen sie mal haben. Und wenn du den als Trainer nicht bekommst, dann bist du da halt auf verlorenem Boden.
Ja, Anspruch und Wirklichkeit spielen in Paris, also auf jeden Fall gegeneinander statt miteinander.
Ja, auf jeden Fall.
Allein wenn du überlegst, welche Spieler Thomas Tuchel in letzter Zeit bekommen hat, die er überhaupt bekommen wollte, da sind sehr, sehr wenige Spieler dabei, wie ich finde. Also klar, Mbappé und Neymar und Di Maria waren schon vor seiner Zeit da, aber er wollte nicht, dass Cavani geht. Jetzt ist Cavani bei Manchester. Ich weiß nicht und glaube nicht, ganz ehrlich, dass so Spieler wie Thilo Kehrer, Danilo Pereira, Florenzi, dass sie so eine Qualität haben, dass du Paris damit weiterbringst. Oder ein Rafinha, also wo kommt der denn plötzlich her? Irgendwo eine Versenkung in der spanischen Liga versunken und plötzlich will den Paris haben. Respekt an seinen Vater übrigens. Deswegen weiß ich nicht, ich finde da halt auch gerade, bei Paris heißt es ja immer, es gibt Streitereien zwischen Tuchel und Leonardo. Leonardo, für alle, die es nicht wissen, ist der Sportdirektor bei Paris. Und ganz ehrlich, der Typ hat nichts zu sagen und macht einfach, er macht es einfach nicht gut. Also er macht einfach keinen guten Job, aber er steht halt direkt unter dem Scheich und muss sich deshalb irgendwie großstellen. Aber im Endeffekt finde ich das, was Thomas Tuchel gesagt hat, hey, so nah ist noch niemand der Champions League mit Paris gekommen wie ich. Und wieso bekomme ich dafür nicht die Wertschätzung? Da ist sie schon wieder. Ich kann das schon verstehen, was er da sagen will.
Ja klar, ein Wertschätzungstop ist, glaube ich, heute ein Motiv von der Folge, was noch weiterkommen wird. Aber ja genau, ich kann das auf jeden Fall verstehen, weil stell du dir mal vor, du gewinnst eigentlich mit der Mannschaft, die du hast und du hast halt eben die Spieler nicht bekommen, die du willst und kommst trotzdem noch relativ weit eigentlich in den Wettbewerben. Jetzt gerade, man muss jetzt natürlich auch die letzte Saison von dieser Saison unterscheiden. Wir reden ja später auch nochmal über die Champions League, da haben wir es gesehen, unter der Woche lief es jetzt nicht so gut, aber das ist eher ein anderes Thema. Aber ich glaube, es ist halt echt eine zermürbende Arbeit bei Paris auch als Trainer zu sein, weil wie gesagt, du kannst dein Bestes geben und das Beste ist dann halt eben nicht gut genug. Und Tuchel ist halt ein Trainer, man hat ja auch gesehen, er ist ein guter Trainer meiner Meinung nach, aber Wertschätzung, jetzt sind wir wieder bei dem Ding, wenn dir die nicht gegeben wird, da ist, glaube ich, jeder Arbeitnehmer irgendwann dann am Punkt, wo man sagt, hey, ich kann einfach unter diesem Umfeld, ich weiß ja nicht, ob er gehen will, aber da, ich glaube, da ist man einfach unzufrieden. So, hat lang gebraucht, bis ich jetzt auf dieses Wort gekommen bin, unzufrieden.
Ja, ich glaube halt auch einfach, und das ist jetzt auch wieder natürlich ganz objektiv betrachtet, ich glaube einfach, Thomas Tuchel ist nicht der richtige Trainer für Paris. Der hat viel zu wenig Glamour für diesen Verein. Und die brauchen so, so einen Trainer, so einen wie Frank Lampard, wie Zinedine Zidane, der allein schon einen fetten Namen mitbringt. Und dann ist die Arbeit, glaube ich, ein bisschen zweitrangig. Wobei ich Thomas Tuchel als einen der besseren Trainer tatsächlich abstempel. Ich glaube, der hat Ahnung von seinem Fach. Ich glaube, er weiß, was er tut. Aber ich glaube halt, Paris braucht einfach einen Trainer, der einen fetten Namen hat. Und ich glaube, die Wunschlösung bleibt Zinedine Zidane. Ich glaube, die wünschen sich ein bisschen, dass der bei Real die nächsten 2-3 Jahre rausfliegt und die den französischen Helden in Frankreich zum Trainer machen können.
Definitiv. Ja.
Aber man weiß es halt nicht und deswegen wackelt sein Stuhl einfach schon viel, viel krasser, als es einfach der Stuhl von jemandem, der Namen hat, tun würde. Ganz ehrlich, ein Unai Emery, der war nicht besser als Thomas Tuchel das jetzt ist. Und zwar in keinem Weg. Aber Leonardo wurde schon einmal gefeuert bei Paris und den haben sie nur zurückgeholt, weil sie keine Ideen mehr haben. Und das sind so, keine Ahnung, ich gucke mir den Kader an, der ist halt einfach nicht stark. So, gerade auf der 6 bist du nicht gut aufgestellt. Du hast da noch den Leonardo oder Leandro Paredes. Also, sorry, den holst du für 45 Millionen von Zenit St. Petersburg. Fällt dir wirklich niemand Besseres ein als Sportdirektor von dem Top-Club? Das sind so,
anscheinend wohl nicht.
Das sind so die Sachen, die ich mich frage, wo ich nicht weiß, was kann Paris so und was hält Thomas Tuchel da überhaupt noch da? Klar, ein guter Job, eine coole Stadt, gutes Geld, viele Möglichkeiten. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde, wenn ich an Thomas Tuchel denke, denke ich immer an Ivan Klasnic, der in seinem Interview gesagt hat, Thomas Tuchel kann nicht mit Stars arbeiten, weil er mit Thomas Tuchel in seiner Zeit bei Mainz 05 nicht klargekommen ist. das ist für mich für immer die Assoziation mit Thomas Tuchel. Und irgendwie, ich habe einfach auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich glaube, der Typ hat nicht so die Macht. Ich glaube, er hatte nicht die Macht, einen Presnel Kimpembe nach dem gestrigen Spiel in der Kabine anzuschnauzen. Ich glaube, vorher kommt Marquinhos und sagt, hey, schnauze jetzt.
Ich hoffe, das ist 1-1 so abgelaufen. Das wäre schon schön. Aber ich weiß es nicht. Also ich kann mir bei Tuchel schon vorstellen, dass er eben schon Autorität hat. Aber vielleicht nicht in dieser zusammengewürfelten Truppe, wo es ja doch auch einige Persönlichkeiten gibt. Das stelle ich mir dann doch eher schwieriger vor. Aber ich muss dir auch zustimmen, wirklich. Also ich war damals schon, als Thomas Tuchel zu Paris gegangen ist, dachte ich mir so, wait, das ist irgendwie was vom Ruhrpott in so eine Glamour-Stadt wie Paris. Das sind zwei verschiedene Welten. Weißt du, so ein Klopp zu Liverpool, das hatte noch irgendwie
Faust
so
Faust aufs Auge.
Das passt einfach. Aber Tuchel, so Paris, ich meine, er hat es gut gemacht, finde ich auch. Aber es passt irgendwie nicht. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass, die Leute, die da halt eben dann auch die Fäden in der Hand haben, jetzt auch so nicht zufrieden sind, weil es halt eben vielleicht nicht wegen den Ergebnissen, aber wegen den Ergebnissen national, aber wegen den Ergebnissen international und vielleicht auch einfach mit dem Namen nicht passt. Da stimme ich dir vollkommen zu.
Das ist schön. Das ist wunderschön.
Wollte ich nur nochmal klarstellen.
Ja gut, dann sind wir uns da ja relativ einig. Bin gespannt, was da noch kommt. Wie gesagt, sein Vertrag läuft noch bis Ende des Jahres. Aber
was glaubst du? Das würde mich noch interessieren. Jetzt nehmen wir mal an, der Vertrag läuft bis Ende des Jahres. Tuchel wird nicht verlängern, er würde gehen zu diesem Punkt. Was glaubst du, wenn Zidane zu dem Zeitpunkt noch bei Real ist, wer würde denn eine Nachfolge theoretisch darstellen können? Welcher Trainer hat denn noch quasi den Namen, der zu Paris passen würde? Stand jetzt.
Der einzige, der mir jetzt gerade einfällt, und ich glaube, der würde sogar ganz gut passen, ist Mauricio Pochettino.
Ah, stimmt. Ja. Das könnte tatsächlich passen sogar.
Ja, ja. Also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass so ein José Mourinho sich das vielleicht gibt, sollte er bei den Spurs scheitern. Was ich aber nicht glaube. Aber das wäre zum Beispiel so jemand. Aber ansonsten sind das, glaube ich, so meine Namen. Wen hast du noch? Sarri? Eher nicht.
Schwierig, schwierig.
Sehr, sehr schwierig, ja. Ansonsten ist ja eigentlich so gut wie jeder größere Trainer gerade irgendwie in einem Job, oder? Oder vertue ich mich da?
Peter Neururer ist, glaube ich, noch frei.
Nee, der muss US-Präsident werden.
Stimmt. Nee, aber stimmt, Pochettino wäre jetzt auch so mein erster Gedanke.
Vor allem würde der glaube ich, wirklich passen. Ich glaube, der würde wirklich gut passen dahin.
Also hier habt ihr es zuerst gehört.
Auf jeden Fall, Orakel.
Ja, aber das ist noch Zukunftsmusik. Man muss überdenken, die Saison geht noch ein bisschen. Und wer weiß, was sich da noch für Zerwürfnisse auftun werden.
Zu viele. Aber ich würde sagen, kommen wir zum Netzfund.
Der faktlos Netzfund.
Ich hab nicht diesen Knopf, deswegen habe ich das gerade schön eingefügt. Nur, dass du Bescheid weißt.
Ja, alles
und das
gut.
Lassen wir natürlich drin. Mein Netzfund ist ein Video aus Spanien, ehrlich gesagt aus der Regionalliga Valencia, so heißt es zumindest auf Deutsch. Es läuft das Spiel zwischen Vinaros FC und dem ACD, jetzt lach bitte nicht über den Namen Penis-Cola. Es steht 1-0 für Penis-Cola. Der Torhüter von Vinaros kommt vor bei einem Eckball, schießt das 1-1, freut sich sehr stark und was dann passiert, ich nenne es einfach nur der Hans-Jörg Butt. Er läuft zurück, wird über Luft. Penis Cola, ich nenne es einfach so, gewidmet 2-1 und der Torhüter, wie heißt er denn? Ach, keine Ahnung, ich glaube sein Name ist hier nicht hinterlegt. Der ist dann natürlich der gefeierte Held und natürlich auch der Depp vom Dienst.
Das war sehr bitter.
Ja, also einfach nur Valencia Torwartfehler eingeben, dann findet man das schon. Und vielleicht noch ein paar Highlight-Clips von Santiago Canizares. An der Stelle, wir machen eine kurze Pause, wir hören uns gleich wieder.
Bis gleich.
Willkommen zurück in Folge 64 von Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Und Luis, du weißt ja schon, sobald ich eine Zahl nenne, kommt gleich irgendein Spieler, den ich aus irgendeinem Sack gekramt habe.
Ich wollte gerade schon fragen, wann es denn kommt.
Ja, jetzt nämlich. Episode 64, ich habe tief gebuddelt, tief geschaut. Letztendlich kam raus Nicolo Saniolo, mittlerweile ja bei der AS Roma tätig, trägt dort die Nummer 22, hat in seiner ersten Profisaison bei seinem Jugendverein Inter Mailand im Jahr 17-18 die Nummer 64 getragen.
1718 hat er schon gespielt.
Ja, damals mit Ferenc Puskas.
Sehr cool. Ist immer schön, gerade bei diesen hohen Trikotnummern, ist mir auch mal aufgefallen, da findest du oft dann jetzige Profis, die damals noch aus der Jugend hochgeholt wurden und dann halt irgendwelche random Trikotnummern zugewiesen haben für irgendwie eine Champions-League-Partie, weil mal 5 Spieler verletzt waren oder so.
Ja, genau.
Ist immer sehr interessant zu sehen.
Genau, da kann man auch recht gut recherchieren. Also gerade sowas ist, jetzt ist ja der Reiz bei diesen hohen Trikotnummern. Und ich habe mir schon ein kleines Dokument aufgemacht, tatsächlich für alle bis 100. Und ich habe schon, ich habe da Schätze ausgegraben. Es ist unheil. Es ist geil. Es ist
herrlich.
Wirklich geil. Es wird dann auch irgendwann noch so coole Trikotnummern geben, wie in 2 Folgen ist so ein Spieler vom FC Liverpool dran. Mehr verrate ich nicht. und so eine Sachen. Aber halt ab und zu wirklich so ein random Ding. Nicolo Saniolo, 17, 18, weißt du? Der Typ ist jetzt erst 14 gefühlt und hat halt damals noch. Sowas ist geil.
Das ist mega.
Ja, stimmt. Haben wir eine Überleitung? Hat Inter am Dienstag gespielt? Ja, Inter hat am Dienstag gespielt.
Haben sie.
Reden wir über die Champions League am Dienstag. Inter verliert mit 3-2 gegen Real Madrid in einem, wie ich finde, sehr interessanten Spiel.
Ja, spannend auf jeden Fall.
Wobei es alles es ging sehr hin und her, weil gefühlt war Madrid die deutlich bessere Mannschaft, hat die erste Halbzeit aber mal wirklich komplett dominiert. Und irgendwann stand es halt 2-2.
Ja, und es ist der erste Gruppensieg für Real. Das muss man sich auch mal reinziehen. Auf jeden Fall. Ja, aber eine sehr schöne Partie, würde ich mal sagen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, die Highlights anzugucken, aber von dem, was ich gesehen habe, klang es auch wie ein Spiel, was man sich an diesem Abend durchaus geben konnte, weil es doch eine der aufregenderen Partien war.
Ja, voll. Ich hab's live gesehen. Ich kann es ein bisschen zusammenfassen. Real Madrid startet gut rein. Ist eigentlich, wie ich finde, das bessere Team bisher. Und dann kam halt irgendwann, Achraf Hakimi hat vergessen, dass er mittlerweile für Inter Mailand spielt. Spielt auch 60 Meter den Rückpass zu Handanovic. Der wird halt abgefangen von Benzema. Der umkurvt Handanovic, macht das 1-0. Danach ist Real einfach immer noch präsenter. Macht das recht gut. Eine Großecke wird von Sergio Ramos ins Tor geköpft. Und dann eigentlich im Gegenzug kommt Inter, Lautaro Martinez, nach einer unfassbaren Vorlage von Nicolò Barella, quasi aus dem Lauf mit der Hacke über 2 Verteidiger drüber. Wunderbar. Martinez bleibt cool. Und in der zweiten Halbzeit passiert dann gar nicht mehr so viel. Real kommt nicht so gut rein, tatsächlich. Gefühlt war das Spiel da schon vorbei.
Aber dann kam plötzlich irgendwie Ivan Perisic in der 70. Minute, macht das 2:2. Real ist so ein bisschen perplex. Also, keine Ahnung, die zweite Halbzeit hatte keinen Pflichtspielcharakter mehr irgendwie. Und dann war es Rodrigo in der 80. zum 3:2 für Madrid. Auch da hat man sich auch gefragt, so, das Spiel läuft ja noch. Voll vergessen. das war dann eigentlich letztendlich das Spiel. Real konnte dann am Ende nochmal eher auf 4:2 stellen als Inter auf 3:3. Aber letztendlich, ja, erster Sieg für Real in der Gruppe. Gut für die Borussia, die sich ja ihre Ausgangsposition mehr als nur vergoldet hat.
Ja, davor würde ich nochmal sagen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat Sergio Ramos der hat irgendeine Landmark erreicht auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, ob es ich glaube, das 100. Tor in seiner Karriere oder so.
Ich meine ja, ich meine, dass es das 100. gewesen ist. Ich weiß aber nicht, ob es das jetzt war, bei dem Spiel.
Es kann auch schon sein, dass es vorher war, ja.
Ich meine, er hat es schon letztes Wochenende erreicht.
Ah, das kann natürlich auch
aber
sein.
Du hast recht, er hat auf jeden Fall irgendwas mit 100 Toren oder so mittlerweile erreicht. Das ist krass, das ist einfach, ich glaube, der ist jetzt irgendwie der dritterfolgreichste Torjäger der Geschichte, so von Real.
Ja, und das auf seiner Position ist halt schon respektabel.
Ja, muss man erstmal.
Definitiv.
Muss man erstmal
100 Tore, auf jeden Fall, 100 Tore waren es in der Ukraine nicht ganz, aber dafür ein paar weniger. Ein halbes Dutzend hat ja Gladbach erzielt beim Auswärtsspiel gegen Schachtjo. Und ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt, diese Spiele gegen Schachtjo, die sollte man eigentlich gewinnen. Und dann auch noch in dieser Art und Weise, das bestätigt ja eigentlich quasi, wie stark Gladbach in dieser Champions League einfach reingeht.
Und vor allem, wie konzentriert Gladbach in dieser Champions League-Saison reingeht. Ja. Am Ende vielleicht nicht mehr so, auch da wäre fast noch ein Tor gefallen. Aber letztendlich, die Reaktion, die Borussia gezeigt hat, ist ja unfassbar. Also letzte Woche, du erinnerst dich, hatte ich ja noch ins Skript geschrieben, der Fußballgott ist ein Vollidiot. Und jetzt lautet die Überschrift, Gladbach zerpflückt Donetsk. Und anders kann man es nicht sagen. Die Borussia war ja von Anfang an präsent, war von Anfang an da. Flo Neuhaus spielt schon wieder einen überragenden Pass vor dem 1:0. Und dann macht die Mannschaft halt auch einfach Bock. Also geiler Pass von Leiner vor dem 1:0 und Player bleibt eiskalt. Und dann nimmt Gladbach den Schwung mit. Und das Geile ist jetzt halt, du hast 6:0 gewonnen. Den direkten Vergleich, der in der Champions League ja wichtig ist, den hast du gewonnen gegen Schachtjo.
Ja, gerade auch gegen Schachtjo, wo man sich ja eigentlich schon vor der Gruppe gedacht hat, es geht eher in ein Duell gegen die, wenn es um Europa League geht, weil Inter Madrid hatte man ja schon so als Favoriten eigentlich eher im Kopf. Hat sich jetzt ja auch ein bisschen gedreht, das Bild. Inter jetzt noch mit keinem Sieg in der Gruppe. Für Gladbach geht halt echt viel. Und du hast gerade gesagt, die Tordifferenz ist auch wichtig. Man hat 6 Auswärtstore in der Ukraine gegen eine eigentlich sehr unangenehme Mannschaft von Schachtjo Donetsk geschossen. Das ist auf jeden Fall ein super Ergebnis und eine super Ausgangslage, die man jetzt in die Rückrunde von der Gruppenphase mitnimmt.
Ja, ist echt so. Ist echt so. Aber lass uns mal über das 2:0 sprechen. Erste Frage. Wie bitter ist es bitte für Bondar? Also er verliert den Ball vorm 2:0, dann fällt er den Ball unhaltbar für den Torhüter ab und dann kriegt er auch noch das Eigentor. Und dann zweitens, wieso zählt das als Eigentor?
Da fragst mich was. Da fragst mich auf jeden Fall was. Keine Ahnung. Das ist sehr bitter für ihn auf jeden Fall.
Also ich bin tatsächlich für sowas wie im Zweifel für den Stürmer. Bei sowas, weißt du, gib doch Kramer das Tor. Weißt du, so, ja. Da hat jeder am Ende was davon. Und ich finde, wenn es nicht so eindeutig ist, immer pro Stürmer.
Definitiv. Vor allem wäre ja auch so ein schönes Tor von Kramer gewesen, denke ich mal.
Eben. Also er hat auch, ich habe ihn auf Instagram, den Hashtag, bei uns zählt die Schusskraft. Fand ich sehr cool.
Das passt auf jeden Fall.
Ja, und ansonsten, klar, das 3:0 von Player, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, wie er den macht, quasi ohne den Ball sich richtig mitzunehmen. Er stoppt ihn sich ja nur, dass der Ball steht und klatscht das Ding in den Winkel. Geiles Tor vom Franzosen.
Auf jeden Fall.
Und allgemein.
Allgemein hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also dieses Spiel, ich habe ja auch letzte Woche mal gesagt, ich würde mir wünschen, mal wieder öfter Spiele von Gladbach zu sehen, weil letzte Woche ging es letzte Woche? Konnte man da das Spiel von Gladbach jetzt, also wenn man nur diesen einen Streaming-Dienst da hat? Lief es dort nochmal? Nee, also ich habe gesagt, auf jeden Fall, Spiele von Gladbach gucke ich mir gerne an. Ich wünschte auch, dass sie öfter kommen. Jetzt hatten sie mal ein Spiel, was ich angucken konnte.
Ja.
Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bleibe auch dabei. Die Mannschaft macht einfach Spaß zuzugucken. Und eines meiner Highlights von diesem Spiel war auch das Tor, was zunächst nicht gegeben wurde von Player. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das letzte Tor von Player war, was er geschossen hat.
Ja, war es.
Das wurde ja nochmal überprüft. Und das Schönste, eines der schönsten Bilder, die ich da wirklich gesehen habe, war, als Player da so am Anstoßpunkt steht, oder halt, wo er gerade auf dem Platz steht, ich weiß nicht, ob es am Anstoßpunkt war, sich umgeguckt hat Richtung Schiedsrichter, er gesehen hat, dass der den Kasten in die Luft malt und er gesehen hat, er hat jetzt an diesem Abend einen Hattrick geschossen. Der hat einfach über beide Backen gestrahlt, das war so ein schöner Anblick, fand ich. Richtig herzerwärmend.
Wobei ich da fast noch schöner fand, den Anblick von Markus Thiram. Also weißt du, wenn du selbst Stürmer bist, kein Tor schießt, aber dich so für deinen Mitspieler freust, dass der den Hattrick hat. Der hat ihn ja in die Luft geworfen und gehoben und der hat ja genauso gestrahlt. Auch, das war schön.
Stimmt.
Das war wirklich.
Das also, war einfach ein schöner Abend.
Ja, genau, genau. Ich gucke gerade auch auf die Kickernoten. Der schlechteste war Jan Sommer. Er wurde am schlechtesten bewertet.
Das ist wie wenn du. Das ist wie so der, der Schüler, der irgendwie. Ach, keine Ahnung, das ist ein schlechter Vergleich.
Ich habe einen Wortwitz. Bist du bereit?
Ja, mach.
Weißt du, warum er am schlechtesten bewertet wurde vom Kicker? Der Sommer hat es in der Ukraine halt schwer.
Okay. Oh Gott. War besser als mein Vergleich, muss man zugeben. Auf jeden Fall. Definitiv.
Ja, aber Dienstag war natürlich dein Abend. Wir haben letzte Woche über dein Team, über den FC Liverpool gesprochen. Wir haben gesagt, das ist momentan in der Saison alles irgendwie sehr schwierig. Ja, aber da haben wir vergessen, wie gut eigentlich Diogo Jota ist.
Diogo, Alter, ich bin immer noch. Ich komme auf diesen Typen nicht klar, muss ich sagen, ey. Weil, also, ich fand es ja schon cool, dass er gewechselt ist zu Liverpool, aber dass er jetzt so einschlägt, das ist einfach nur unglaublich, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. 5:0 gewinnt Liverpool. Gegen Atalanta. Wer hätte das gedacht? Also,
ich nicht.
Wer hätte das gedacht? Vor allem, dass Atalanta ohne Tor bleibt gegen die dezimierte Verteidigung vom FC Liverpool. Wenn ich mir überlege, da, wer war Joe Gomez und dieser Rhys Williams haben wieder gespielt. Also, eigentlich dachte ich da, dass dann Muriel, Zapata und Papu Gomez da halt mal so ein bisschen für Parole sorgen, aber gar nicht. Also, der Sieg war ja gar nicht gefährdet für den FC Liverpool. Ja, und halt Hattrick Jota.
Ja, ich habe einen großen Fehler begangen. Und zwar habe ich kurz nach der Halbzeit mal mit einem Kollegen geredet, von meinem Studium, über Studienthemen abends. Und habe, glaube ich, so von der zweiten Hälfte an bis so zur 60. Minute mal nicht, oder ja, machen wir 55. Minute, weil da habe ich dann wieder rübergeschaltet, habe ich mal nicht auf das Spiel geguckt. Und da sind da 3 Tore leider gefallen.
Ja, du hast dafür gesorgt, dass das nichts mehr passiert ist.
Ja.
Du hast Ruhe ins Spiel gebracht.
Nein, die ersten beiden Tore habe ich ja auch bekommen. Aber ja, Ruhe stimmt, ist ja auch wichtig. Aber wie gesagt, also gerade auch die Tatsache, dass sie halt gar kein Gegentor kassiert haben. Das ist erstmal gegen eine Mannschaft wie Atalanta sehr wichtig.
Ja.
Gerade jetzt auch, wir hatten es ja vorhin bei Gladbach mit dem Torverhältnis. Das würde ich in dieser Liverpool-Gruppe auch, wenn Liverpool dort natürlich viel mehr Favorit ist als Gladbach in seiner Gruppe. Weil Gladbach ist in der Gruppe einfach kein Favorit unbedingt, ist es halt nochmal, ist es trotzdem wichtig einfach, dass man sich da so ein bisschen absetzt auch. Und es ist einfach, glaube ich, auch gut, ein Zeichen zu setzen, weil die letzten Spiele liefen halt nicht so optimal. Die Champions-League-Spiele waren knapp, man hat sie gewonnen. Sie waren aber knapp in der Liga, waren ja auch die ein oder anderen Ergebnisse nicht gerade zufriedenstellend. Und gerade natürlich die Leute, die extern den FC Liverpool beobachten, ne, und die auch mal so ein bisschen so eine Art Bias gegen den FC Liverpool haben, die stürzen sich auf sowas natürlich. Bei so einem 5:0 gegen Bergamo, in Bergamo, bleiben denen das natürlich die Argumente so ein bisschen aus.
Ja, ja, klar, natürlich. Wenn du auf das Spiel jetzt gegen West Ham guckst, am Wochenende, da hätte sich jeder gefreut, wenn Liverpool das Ding verloren hätte. Und allgemein war ja, die Stimmung war ja groß, aber auch da hat Diogo Jota den Verein wieder gerettet.
Ja.
Und da stimme ich dir voll zu. Gerade der Bias, den merkt man schon. Den merkt man aber auch schon die letzten 2 Jahre. Und deswegen tut es, glaube ich, Klopp gut, tut es Liverpool gut, auch in der Höhe. Vor allem in der Gruppe geht es ja, ich finde, es geht gar nicht so darum, dass Liverpool die 1 befestigen muss, sondern es geht halt auch eher darum, Ajax und Atalanta, die sind auf Augenhöhe. Die können beide den zweiten Platz erreichen. Und dann halt einfach gegen beide Teams zu zeigen, ihr könnt euch betteln hinter uns, wie ihr wollt, aber das passiert alles hinter uns.
Macht ihr das mal unter euch aus?
Ihr macht es unter euch aus, wir sind safe Erster. Und den Anspruch hast du und das zeigst du jetzt, oder das hast du jetzt am Dienstag auf dem Platz gezeigt und das war geil.
Mhm, ja.
Okay, cool.
Da stimme ich dir zu.
Ansonsten auch bei Liverpool ein Spieler mit der 64 auf der Bank. Ich gucke gerade, Steve Kane.
Ja,
nicht gespielt. Heißt der Steve?
Ein Jugend.
Nee, Jake Kane. Jake Kane.
Aber da muss ich jetzt auch sagen, da, also.
Ich dachte.
Ich hab Kane mitbekommen, aber so die Jugendspieler, die jetzt halt immer so nachrücken, auch weil man ja ein bisschen dezimierter ist, da muss ich mich auch noch so ein bisschen den Überblick verschaffen.
Ja, kannst du froh sein, dass du aus dem Ligapokal raus bist, weil sonst würden die ja noch spielen.
Ja, da kenne ich sie dann ja auch.
Okay.
Nein, aber ja, Jake Kane. Ja, Ligapokal. Eine andere Sache bei Liverpool.
Ja, aber schon immer.
Mit dem Wettbewerb wird man, glaube ich, nicht mehr befreundet.
Aber würdest du sagen, Diogo Jota hat Roberto Firmino verdrängt?
Wird schwierig für Firmino, wenn Jota weiter so einschlägt. Also er ist zumindest der jetzt mehr Leistung bringt in den letzten Spielen. Und er, mein Gott, also da brauchst du nicht viele Argumente. Wenn du so oft triffst in der kurzen Zeit, wo du jetzt hier schon spielst, ich glaube, verstehen, dass er jetzt erstmal Jota mehr Spielanteile gibt als Firmino. Mal gucken, wie Firmino. Also ich glaube, Firmino ist gerade so ein bisschen hat es jetzt ein bisschen schwerer auf jeden Fall, sich durchzusetzen.
Ja, sehe ich genauso. Kurz zum Abschluss, wie fandst du die Bayern gegen Salzburg?
Seltsam. Also in den ersten Minuten ein bisschen seltsam, gegen Ende dann souverän aber und auch wirklich schön eigentlich, wie sie das dann noch nach Hause getragen haben.
Voll, ich fand halt diese Ambivalenz zwischen den ersten 70 Minuten und den letzten 20, genau. Die war halt schon krass. Weil Bayern war sehr, sehr schlecht am Anfang, aber überragend am Ende.
Ja, gerade das Tor von Sané zum Beispiel, was ich mir vorhin nochmal angeguckt habe, ey, also butterweicher kannst du dir nicht reinschießen.
Ja, ja. Ansonsten noch die Ergebnisse vom Dienstag. City gewinnt 3-0 gegen Piräus, standesgemäß. Porto verliert gegen die, Zitat, wir sind scheiße, Marseille, 3-0.
Bestes Zitat.
Ah, voll, wie geil ist denn bitte André Villas-Boas? Man muss gut sein, um sich für die Champions League zu qualifizieren, um dort scheiße zu sein, und wir sind scheiße. Midtjylland verliert knapp gegen Ajax mit 1-2, da hätte auch alles drin sein können. Und die vielleicht größte Überraschung, Lok Moskau holt zu Hause ein 1-1 gegen Atletico Madrid, und auch da frage ich mich wieder, gibt's Corona in Russland eigentlich?
Nee. Anscheinend
schlimm,
nicht.
Schlimm, schlimm. Aber das haben wir beim Zenit-Spiel, über das wir gleich sprechen, noch viel, viel krasser. Deswegen würde ich sagen, hast du mir einen Artikel?
Ja, gibt's dafür auch einen Jingle?
Ja, der wird jetzt reingeschnitten.
Der Artikel der Woche.
Okay.
Okay. Gut, gut. Also ich habe einen Artikel, und zwar habe ich den auf elffreunde.de gefunden, so rum besser. Der ist jetzt neulich anlässlich des 50-jährigen Jubiläums erschienen. Seit 50 Jahren ist nämlich Frauenfußball ja in der Satzung des DFB verankert. Und elffreunde hat da drei Wegbereiterinnen vorgestellt, die dazu beigetragen haben, dass Frauenfußball in Deutschland einfach mehr an Akzeptanz gewinnt und dass sich das dann auf diesem Level durchsetzen konnte, so wie wir es heute sehen. Und ich fand da die eine Anekdote halt auch ganz gut. Der DFB feiert es natürlich auch, diese 50 Jahre. Andererseits war es ja damals auch der DFB, der den Frauenfußball sehr diskreditiert hat und teilweise auch wirklich versucht hat, mit sehr vehementen Mitteln zu verbieten. Also eine gewisse Doppelmoral, klar, man hat aus den Fehlern der Vergangenheit auch gelernt, aber es entbehrt schon einer gewissen Ironie, dass jetzt halt der Frauenfußball vom DFB so gefeiert wird, finde ich auch gut, aber dass die es halt damals auch waren, die ja damals so ein Chaos darum veranstaltet haben.
Sehr gut, sehr, sehr gut.
Der Artikel heißt übrigens Unerwünscht und ausgedacht.
Oh, stark, stark. Es gibt auch eine coole Sportschau-Doku, die geht, glaube ich, eine Stunde über Frauenfußball, auch sehr zu empfehlen, wenn man jetzt gerade am Wochenende ein bisschen Zeit hat. Die ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her, ein halbes Jahr oder so, aber empfehlenswert, auf jeden Fall.
Sehr schön.
Okay, dann bis gleich.
Bis gleich.
Kurze Pause gehabt und wieder zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Heute wieder mit Luis an meiner Seite, und wir haben gerade schon den Dienstag besprochen in der Champions League, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber eigentlich ist der echte Champions League-Tag immer der Mittwoch.
Ja. Auf jeden Fall. Gerade auch damals, als man noch nicht so viele TV-Abos oder so hatte, war halt Mittwoch immer der Tag, an dem man Champions League auch im frei empfangbaren Fernsehen lief. Und deswegen ist das für mich eigentlich auch immer so der Tag quasi, an dem die Hymne erklingen soll.
Ja, auf RAN beziehungsweise auf ZDF, ne?
Genau, genau. Ach, das
war ja
Zeit,
voll. Ne? Ja, geht mir 1:1 immer noch so und deswegen habe ich mich auch gestern, also wir nehmen ja am Donnerstag auf, deswegen am Mittwoch, mich eher so gefühlt, als ob Champions League-Gefühle hochkommen. Letztendlich waren die Spiele nicht so spektakulär wie am Dienstag, also es gab kein 6-2, 6-0, 5-0, sondern es war eher so ein bisschen, ja, aber was ja geil war auf jeden Fall, deutsche Teams haben 12 Punkte bekommen, wo wir es vorhin vom ESC hatten.
12 Points for Germany, das hat man schon ewig nicht mehr gehört, sowohl beim ESC nicht als auch in der Champions League.
Ja, Lena lässt grüßen.
Lena lässt grüßen, auf jeden Fall, ja. Aber ich fand auch die Art und Weise, wie die 12 Punkte dieses Mal eingefahren wurden, halt sehr schön, weil sogar der BVB, fand ich, hat jetzt nicht unbedingt schlecht gespielt, zumindest eine Halbzeit lang.
Ja, das stimmt, das stimmt. Die erste Halbzeit gegen Brügge war wirklich gut vom BVB, war wirklich, ja, man hat ein bisschen die Muskeln spielen lassen im Vergleich zu Brügge. Man hat halt mal aufgezeigt, so, hey, ihr seid Brügge, wir sind Dortmund, so, wir sind schon besser. Das war schon wichtig und über wen wir dann natürlich sprechen müssen, ist Erling Haaland. Der macht schon wieder 2 Buden für den BVB. Klar, waren jetzt nicht seine schwierigsten Tore, muss man ja auch so ehrlich sagen. Aber dass es der BVB, wie du schon gesagt hast, es auf den Platz gebracht hat, die Dominanz, die eigentlich auch, die eben auf dem Papier besteht, auch zu zeigen, ist was Besonderes.
Auf jeden Fall. Und man kann ja auch sagen, wenn man schon zur Halbzeit 13-0 gegen Brügge führt, ohne Brügge jetzt nahtreten zu wollen, aber es ist dann doch ein Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften, ne? Dann denkt man vielleicht auch schon zur Halbzeit an das kommende Wochenende und was da für ein Spiel ansteht. Und vielleicht hat man da einfach dann schon ein bisschen den Energiesparmodus angeschmissen, um Kräfte zu sparen, damit das am Wochenende dann gegen die Bayern läuft.
Absolut, absolut. Und dann natürlich war der Kader natürlich auch nicht in Vollbesitz der Kräfte beim BVB. Also natürlich allen voran, Mats Hummels hat gefehlt. Dann hat Marco Reus nicht von Anfang an gespielt, der wurde ein bisschen geschont. Deswegen war schon klar, dass es beim BVB quasi nur darum geht, 3 Punkte zu holen und sich dann für Samstag vorzubereiten. Ich glaube, das hat man gesehen. Man wollte wahrscheinlich in den ersten 45 Minuten so einfach, wie in so einem Testspiel, einfach die Leute laufen lassen. Da hat Lucien Favre auch gar nicht viel reingehauen. Er hat zum Beispiel auch einfach Sancho bis zum Ende draußen gelassen. War da im Endeffekt einfach der perfekte Spielverlauf für den BVB. Du machst früh das 1:0 nach 15 Minuten, hast ein paar gute Kombinationen drin, hast das Spiel also relativ früh, relativ safe gemacht und ab dann kannst du mit Verwalten anfangen und mit, wir schauen mal, was am Samstag kommt.
Genau. Bin schon sehr gespannt aufs Wochenende, dazu kommen wir dann aber später nochmal. Dann hatten wir noch das andere Spiel von den Deutschen, von dem deutschen Club, nämlich RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain. So schließt sich also der Kreis zu unserem Thema vorhin. Und ich habe ja vorhin auch schon angesprochen, da lief es nicht ganz so gut, denn Paris beendete das Spiel mit 9 Mann und mit einem 1:2 bei den Sachsen.
Und wer hätte das gedacht nach den ersten 45 Minuten? Oder sagen wir nach den ersten 35 Minuten. Paris geht ja recht früh in Führung. 6. Minute, Di Maria, nachdem, was auch Upamecano da auch immer machen wollte, was er da immer vorhatte. Also ich finde, Moise Kean ist jetzt nicht so schwer zu übersehen. Er wollte ihm einfach quasi durchspielen. Einfach nicht so gut. Und nee. Dann kam Leipzig gerade in den ersten 30, 35 Minuten einfach gar nicht in die Partie. Mhm. Also Konaté, Upamecano, Mukiele, die waren ein Totalausfall. Bei da ging ja gar nichts. Du hast auch quasi ja ohne Stürmer gespielt. Emil Forsberg war so ein bisschen die Spitze vorne drin. Dani Olmo war komplett abgemeldet irgendwie. Bei Leipzig wusste man nicht so wirklich, wohin mit dem Ball. Die Mitte war so zu und so voll. Und irgendwie das, was im Champions-League-Halbfinale nicht geklappt hat, nämlich die Außen, die hat Julian Nagelsmann einfach komplett aus dem Spiel genommen und gesagt, ja, wir verlagern jetzt alles in die Mitte. Aber auch das hat nicht funktioniert. Also, dass Paris nach bis zum 1:1 nicht geführt hat, was komisch klingt, dass sie ihre Führung nicht ausgebaut haben, war schon krass. Also hat mich schon sehr, sehr gewundert. Gab ja auch noch 2 Abseitstore.
Es gab noch den Elfmeter auch.
Es gab, ja. Sprechen wir über den Elfmeter von Di Maria. Also kannst du einen Elfmeter schlechter schießen?
Na, ja, du kannst ihn noch übers Tor schießen, ne? Aber, ja, okay. Aber nee, also ich habe mir auch gedacht, also man muss natürlich sagen, klar, in die richtige Ecke gesprungen und so, aber er war halt auch sehr vorhersehbar zu schießen und dann auch noch sau unplatziert. Ist immer die Sache, klar, du kannst einen Elfmeter sehr vorhersehbar schießen, aber wenn du den dann richtig platzierst und mit Wucht ins Eck haust, dann ist ja okay. Aber der war halt gar nichts von beiden. Der war halb hoch, fast schon mittig, relativ vorhersehbar geschossen. Also es war kein großes Ding, den dann zu halten, wenn man mal ein bisschen länger den Spieler dann anguckt und sich nicht direkt für eine Ecke entscheidet, sondern auch ein bisschen abwartet. Also kein guter Elfmeter, da hat er schon bessere geschossen.
Ja, genau. Das hat er einfach nicht gut gemacht. Also gefühlt, selbst wenn Gulaschi ins rechte Eck gesprungen wäre, hätte er mit den Füßen halten.
Genau.
Also
das auf jeden Fall. Ja.
Deswegen war einfach nicht gut gemacht von Di Maria. Und dann, ja, fiel Paris so ein bisschen auseinander. Leipzig hat wieder ein bisschen mehr übernommen. Dann ging es mal wieder ein bisschen über die Außen. Und dann stand es 1-1. Ein schönes Tor von Nkunku. Also nicht unbedingt schön, aber gut gespielt. Also Forsberg mit einem klugen Pass auf Angelino. Der mit einem klugen Pass auf Nkunku. Und der hat den Kopf oben, weiß, wo er den Ball hin dreschen muss. Perfekt.
Also ich fand das Tor auf jeden Fall schön. Auch einfach auch, es ist so ein Tor, wo da fühlt man sich danach einfach auch, klar, man kann zu Leipzig stehen, wie man will, aber wenn man das Tor einfach an sich anguckt, fühlt man sich gut, weil das Tor einfach so sauber aussah, wie der Ball dann ins Tor noch geflogen ist und so, oder halt gerollt, geflogen ist, je nachdem. War einfach ein sehr schönes Tor. Und gerade natürlich auch in Nkunku. Natürlich musste er treffen.
Ja, klar. Also, der die besten Geschichten schreibt, der Fußball, dieses natürlich ausgerechnet.
Genau.
Klar, dass Nkunku da sein Tor macht. Ja. Aber weißt du, Fun Fact, es standen 5 Franzosen auf dem Feld.
Wahrscheinlich. Wie viele bei Paris?
Wie viele bei Paris?
Boah,
Einer. Ja, im Kimpembe.
Ja, und sonst alle bei Leipzig, krass.
Ja, genau, Konate, Upamecano, Mukiele und Nkunku. Alle auf der rechten bis recht inneren Seite. Also da gab es schon eine kleine Connection, aber gut.
Kann man machen.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, was hat dich sonst noch so überrascht am Dienstag? Klar, ManU verliert bei Başakşehir hier, was wiederum gut ist für Leipzig.
Ja.
Die Gruppe ist jetzt ja extrem ausgeglichen. Leipzig mit 6 Punkten, United mit 6 Punkten, Paris nur mit 3 und Başakşehir auch nur mit 3.
Puh, mal gucken, wo es dann die Duelle gibt und zwischen welchen Mannschaften sie geführt werden. Hatte man wahrscheinlich auch nicht so richtig im Kopf, dass es dann Stand jetzt so zur Halbzeit von der Gruppenphase dann so aussieht. Und für mich als Liverpooler ist es natürlich schön, wenn United verliert.
Ja, jedes Mal. Ja. Vor allem in diesen komischen Zebra-Trikots.
Einfach schlimm, ey. Einfach schlimm. Ja, um 18.
Also,
ja, reden wir darüber, ja.
Was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte gerade auf das nächste Spiel gehen, aber du wolltest noch deinen Gedanken zu den Zebra-Trikots, glaube ich, zu Ende führen, oder?
Nee, ich frage mich nur, was Adidas da davor hatte.
Ach so, ja. Deswegen. Gut, das kann man sich auf jeden Fall fragen. Das war ja eines der frühen Spiele. Und da gab es ja auch dieses eine frühe Spiel, was wir vorhin schon angesprochen haben, nämlich Zenit St. Petersburg gegen die Lazio gegen Lazio Rom, besser gesagt, aus der Dortmund-Gruppe ein 1-1. Aber was uns dann natürlich auch wieder aufgefallen ist, die Publikumssituation.
17.500 ZuschauerInnen.
Ja.
17.500!
Ja, das sind also in der jetzigen Zeit sind das so total unnatürliche Zahlen, wenn man das so hört.
Ja, voll. Also klar, ich verstehe es. Die Gazprom Arena, die wurde zur WM 2018 gebaut. Die hat wahrscheinlich, keine Ahnung, wie passen da rein, 60.000 oder so. Aber hallo, 17.000, vor allem, die waren ja gefühlt alle im Unterrang.
Ja, das war, also ich fand, also man muss zugeben, dieses eine Banner, was sie aufgespannt haben, das sah ja ganz schön aus. Aber ansonsten, man hat schon fast das Gefühl, das Banner soll so ein bisschen davon ablenken, dass die da alle irgendwie dann im Unterrang stehen.
Ja, ohne Spaß. Das kannst du
ja. Das kannst du halt echt, also in der jetzigen Zeit ist es halt echt, kannst du sowas halt eigentlich nicht bringen, richtig. Also, wenn es da solche Bilder irgendwie bei einem deutschen Club oder so geben würde, was ja nicht geht, weil es ja wirklich auch reguliert ist und das auch zu Recht, Gott, ey, die Diskussionen, die da dann entstehen würden, man hat es ja schon bei Union Berlin gesehen, als sie da dieses Testspiel da machen wollten, die Diskussionen zu Recht sind die ja explodiert und in Russland ist es irgendwie normal, dass da so viele Zuschauer dann sind, weil ich glaube, wir hatten ja, ich weiß nicht, ob das, nee, es war nicht Zenit, das war letzte Woche, hatten wir auch eine Partie.
Krasnodar,
genau, war ja ähnlich schlimm.
Ja, aber irgendwie, Russland und die Ukraine scheint es irgendwie nicht zu jucken.
Ne, anscheinend nicht.
Irgendwie komisch. Ja, aber zum Spiel Lazio gegen Zenit 1-1. Ich glaube, Zenit weiß selbst nicht, wie sie überhaupt einen Punkt geholt haben. Die waren ja gar nicht im Spiel. Schießen frühes 1-0 von Erokin. Das heißt früh, in der ersten Halbzeit halt. was Lazio dann ausgleicht durch Caicedo. Was gut für Dortmund ist, weil Lazio hat jetzt nach dem Sieg gegen Dortmund zweimal Punkte gelassen, gegen Brügge und gegen Zenit nur unentschieden gespielt. Somit ist der BVB mit 6 Punkten Tabellenführer, aber ansonsten arg viel mehr gibt es zu dem Spiel eh nicht zu sagen. Nee. Die Roma war ein bisschen Corona gebündelt, also mussten da auf einige Spiele verzichten, wie zum Beispiel Lucas Leiva, den du ja auch gut kennst. Aber ich glaube, Punkt in Russland ist dann auch nicht so schlecht für Lazio. Ansonsten Barcelona gegen Dynamo Kiew. Ey, Barcelona tut sich ja unheimlich schwer. Es ist ein Krampf, den zuzuschauen mittlerweile. Und ich muss auch sagen, es ist ein Krampf mittlerweile, Lionel Messi zuzuschauen.
Ja, bezeichnet die eine Szene, als er da irgendwie aus irgendeinem Grund bei der Mittellinie steht, während da Barcelona irgendwie nach vorne läuft. Das war, ja, hast du es gesehen? Das war irgendwie sehr surreal, fand ich.
Das war ja, glaube ich, auch ganz am Schluss, als Kiew nochmal anlaufen wollte und wurde der Ball quasi an Messi vorbeigespielt und hat sich einfach nicht bewegt.
Ja, das war...
Und weißt du, das kannst du machen, wenn du 4-0 führst und 3 Tore geschossen hast. Gar kein Problem. So, wenn Messi das jetzt in seinen Hochzeiten gemacht hätte, hätte ich damit kein Problem. Aber der Dude hat es immer noch nicht geschafft, in dieser Saison ein Tor aus dem Spiel zu machen.
Nee, also man hat echt das Gefühl, so ja, der Zenit, der ist jetzt schon lange überschritten und man ist halt echt auf dem Weg. Er ist halt echt auf dem Weg irgendwie so, ja, nach unten einfach.
Ich glaube, er will einfach gehen von Barcelona.
Er hat keinen Bock mehr,
ja. Ich glaube, er will jetzt zu City, er will da jetzt endlich unterschreiben. Und die locken ihn ja auch schon mit einem Vorvertrag im Winter, dass er quasi im Januar schon die Sicherheit hat, dass er im Juni nochmal den großen Zahltag bekommt. Dass er das so klar macht, ist schon heftig.
Ja, ich hoffe es halt, dass es dann halt, wenn das wirklich so ist, dass es dann bald passiert, weil Messi so zu sehen ist halt echt nicht einfach, weil er war halt immer dieser großartige Spieler, der halt neben Ronaldo so existiert hat, jetzt in meiner Generation halt. Und wenn die
Hallo? Ich bin auch deine Generation.
Ja, sorry. dann halt unsere Generation.
Danke.
Das war jetzt kein Front gegen dich, nur dass das klar ist.
Ja, ich glaube ich auch.
Ja,
gar nicht.
Nächste Woche ist Dommel wieder da. Dann, was soll ich sagen? Genau. Also in unserer Generation sind es ja so die beiden großen Spieler einfach. Und man wünscht sich dann schon, dass so ein Kapitel, wenn es ein Kapitel ist, wie bei Messi jetzt mit Barcelona, wenn es zu Ende geht, dann will man doch, dass es eigentlich auch einigermaßen schön zu Ende geht. Und stell dir mal vor, er würde danach seine Karriere beenden. Was wäre das denn für ein Abgang von der Fußballbühne?
Autsch, ja.
Das wäre echt schlimm. Ich meine, er würde es nicht machen, wenn er seine Karriere bei Barcelona beenden wollen würde. Dann würde er, glaube ich, schon nochmal alles geben. Aber so ist es halt echt... Will man einfach, dass dieses Schmierentheater zu Ende geht.
Ja, voll und noch allgemein Barcelona zuzuschauen, ist gerade einfach nicht...
Kein Vergnügen.
...nicht so geil. Wo wir es gerade schon von Ronaldo hatten, der kam ja jetzt wieder zurück nach Corona in die Champions League, hat er auch gleich genetzt für Juventus Turin. Nee, hat er nicht. Er hat ein Tor vorbereitet von Morata. Er wurde einmal gut abgegrätscht, das weiß ich noch. Und natürlich, nachdem ich auf Morata gebasht habe, trifft er mittlerweile fast jedes Spiel. Jetzt wieder ein Doppelpack in der Champions League. Aber es war halt auch
Franchise
aus Budapest.
Champions League-Debütant aus Ungarn. Ist jetzt nicht die höchste Klasse unbedingt. Das Ergebnis finde ich auch erwartbar von Juventus Seite aus. Klar, natürlich für Morata ist es schön, dass er 2 Tore geschossen hat. Das darf man natürlich auch nicht jetzt untergraben, aber... Letzten Endes ist es ein Sieg, den Juventus, denke ich mal, auf jeden Fall eingeplant hat. Und alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen. Und dann hat Morata jetzt halt 2 Tore geschossen, auf jeden Fall.
Genau, gut. Gut, dass du mich in meiner Meinung bestärkst. Ja. Ansonsten noch Chelsea gewinnt 3-0 gegen Rennes. Doppelelfmeter von Timo Werner. Ansonsten da auch nicht arg viel drüber zu sprechen. Gute Leistung vom FC Chelsea.
Ja, standesgemäß auch.
Genau. Sevilla dreht 0-2 gegen Krasnodar in ein 3-2 in Unterzahl.
Mhm.
Respekt dafür. Ja. Aber auch das einfach keine Meldung wert. Krass, dass Ivan Rakitic immer noch so ein geiler Macker ist.
Ja.
Das freut mich besonders.
Auch. Man muss dazu sagen, also man darf natürlich auch Krasnodar jetzt nicht runterbuttern. Nicht, dass du das jetzt gerade gemacht hättest oder so. Krasnodar haben in den Europa-League-Saisons letztes Jahr nicht immer auch ganz passable Leistung gebracht und ist auch eine Mannschaft, die man jetzt nicht unterschätzen darf, aber Sevilla hat natürlich schon den Anspruch, auch gegen diese Mannschaft zu gewinnen und deswegen darf man auch die Leistung von Sevilla nicht absprechen, dass sie das in Unterzahl immerhin geschafft haben, weil Unterzahl ist gegen jede Mannschaft, denke ich mal, ein großes Problem.
Ja, voll. War auch gar nicht meine Absicht.
Nee, war auch nicht, aber ich wollte es nochmal.
Du hast voll recht. Mhm. Krasnodar hat sich gerade in Europa, ich glaube auch vor 2 Jahren, die Bayer Leverkusen rausgehauen in der Europa League. Also die haben das schon auch immer gute Spiele rausgebracht, noch jetzt. Einen recht guten Kader jetzt, wenn ich mir überlege, die haben Markus Berg, dann haben sie vor 2-3 Jahren ein paar gute Brasilianer rausgebracht. Wenn die nicht sogar. Ja, hier stimmt Ari. Den zum Beispiel. Legende. Der spielt da, der ist mittlerweile einfach Russe. Wanderson zum Beispiel. Toni Villania. Die haben Toni Villania. Geil.
Noch alles
ich habe den früher geliebt. Ich habe den früher geliebt. Und Rémi Cabella.
Stimmt.
Christian Ramirez, der mal bei Düsseldorf war. Geil.
Ja, ist eine schöne Mannschaft, aber natürlich. Es gibt halt oft diesen Fall, natürlich in der Champions League hat man es dann schwerer, in der Europa League sind sie dann dafür vielleicht echt eine Mannschaft, mit der man sogar, die man sogar vielleicht bis ins Viertelfinale sieht oder so. Ja. Also, und ich vor allem gegen Rennes, die sind ja mit Chelsea in einer Gruppe und Rennes, da ist auf jeden Fall auch die Europa League drin und da bin ich mal gespannt, wie sie dann dort spielen werden. Also, das ist so eine Mannschaft, die wahrscheinlich für die Europa League brennt, nicht so wie Sevilla, nur dass Sevilla in der Gruppe auf jeden Fall höhere Ansprüche hat.
Ja, ich glaube, Sevilla ist ein bisschen genervt, dass sie dieses Jahr die Europa League nicht erreichen werden.
Oh, ich kann mich noch damals erinnern, als die mit Gladbach in einer Gruppe gespielt haben, wie die sich gefreut haben, als sie den 3. Platz dann erreicht haben. Haben sie dann gewonnen auch in dem Jahr? Ich meine schon. Oder? Ich weiß es gerade nicht
mehr. Wann waren die mit Gladbach in einer Gruppe? War das nicht die Comeback-Saison von Gladbach 13-14?
Das weiß ich
gerade
nicht.
Oder war es damals mit André Schubert?
Es kann sein, dass es André Schubert, das war die André Schubert-Zeit.
Ja,
genau,
ja, ja,
genau.
Ja, ja, dann müssten sie das Ding damals auch gewonnen haben, meine ich.
Ich weiß aber gerade nicht mehr.
Das war die Saison, wo Sevilla gegen Liverpool im Finale gewonnen hat.
Ah, okay, deswegen habe ich es verdrängt. Aha. Okay. Sehr schön. Gut, hätten wir das auch geklärt.
Aber ich glaube, die Saison war das, ja, weil da ist Favre rausgeflogen. Oder vielleicht war es davor. Keine Ahnung.
Das müsste aber die Saison gewesen sein, auch wenn ich mich so dran erinnere. Also ich stelle das mal in den Raum.
Okay, gut. Dann machen wir das einfach so. Ich gehe jetzt in mein imaginäres Schnittprogramm und füge jetzt den Unfakt der Woche ein.
Der Unfakt der Woche.
So, und da bin ich wieder. Mein Unfakt der Woche hat tatsächlich was mit dem Land zu tun, über das wir gerade schon öfter gesprochen haben, nämlich Russland. Russland hat ja bekannterweise 2 deutsche Trainer in der ersten Liga, nämlich Domenico Tedesco und Sandro Schwarz. Und der Fakt, dass die beide einen Vertrag bis zum 30.06. haben, ist ja gar nicht mal, ist ja nicht gerade unbedingt wichtig. Aber weißt du, was lustig ist? Die beiden wurden am gleichen Tag eingestellt, nur ein Jahr später.
Krass.
Also Tedesco hat seinen ersten Tag am 14.10.2019 gehabt und Sandro Schwarz für Dynamo Moskau am 14.10.2020.
Die Frage, wer dann nächstes Jahr am 14.10. seinen ersten Arbeitstag in Russland hat.
Vielleicht ja Thomas Tuchel.
Mal gucken.
Wer weiß.
Mal gucken.
Bis gleich.
Bis gleich.
Und willkommen zurück. Ein letztes Mal für die Episode 64 bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Und ich sorge dafür, dass irgendwann und Louis dran steht. Das würde mich doch sehr, sehr freuen. Mich freut umso mehr wirklich, dass du heute wieder dabei bist. Es macht unheimlichen Spaß mit dir. Das kann man dir einfach auch mal sagen, bevor der Part vorbei
das
ist.
Das gebe ich nur gerne zurück.
Oh,
es macht echt Spaß, immer mit dir und auch mit Domme natürlich, immer mal wieder hier Gast sein zu dürfen. Da freue ich mich immer drauf. Und das ist jetzt echt nicht gelogen. Also ich habe mich echt auf die heutige Session auch gefreut wieder.
Sehr schön, sehr schön. Weil, wie gesagt, kann ich da nur komplett zurückgeben. Und auch heute, ich habe es vorhin schon angekündigt, wird nicht Zeitung gelesen am Ende der Episode, sondern wir haben ja noch gar nicht über die Ligenwahn gesprochen, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, was passiert ist, was noch kommt. Es folgt ein sehr, sehr interessanter Bundesligaspieltag, aber ich würde kurz mal den Switch machen in die zweite Bundesliga. Da verbindet uns ja ein Verein und es gibt ja immer einen kleinen FC Heidenheim-Talk hier. Wie bewertest du die Lage in Heidenheim?
So langsam, also am Anfang dachte ich halt so, ja, Heidenheim hatte immer mal so seine Probleme in die Saison zu starten. Sie hatten ja auch zum Beispiel jetzt letzte Saison, so wie diese Saison, das Auftaktspiel immerhin gewonnen. Aber jetzt mittlerweile bin ich so bei diesem Gedanken irgendwie, ja, so langsam wird es halt echt kritisch, weil jetzt Düsseldorf verloren, kein Auswärtssieg oder überhaupt ein Auswärtspunkt, wenn ich mich sogar richtig entsinne. Und das ist dann halt dann schon schwierig. Und vor allem ist halt auch immer die Art und Weise, wie sie in so eine Partie starten. Ich finde den Start von Heidenheim, der ist immer so schlecht. Wenn es dann mal läuft, dann sind es irgendwie die letzten 30 Minuten oft und da ist dann halt schon zu spät.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich finde, so ein richtig schlechtes Spiel hat man noch gar nicht gesehen von Heidenheim. Außer jetzt vielleicht gegen Düsseldorf.
Aber es hat halt nie gereicht.
Genau, ja. Sowohl gegen St. Pauli warst du die deutlich bessere Mannschaft bis zum 1-0 von St. Pauli. Gleiches gegen wen war denn das letzte Auswärtsspiel?
Düsseldorf.
Aue.
Oder meinst du? Aue, genau.
Ja. Aue. Gleiches Prinzip, du machst vorne die Tore nicht, kassierst mit dem ersten Schuss eins. Deswegen, aber da bin ich bei dir. Am Anfang dachte ich mir noch, ja, das kommt alles, aber jetzt bist du halt Vorletzter. Nee, 16. bist du.
16. ja.
Ja, und am Wochenende musst du gewinnen gegen Würzburg. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.
Nee, gerade auch, weil Würzburg so ein Gegner ist, wo ich mir halt denke, die warten noch auf ihren ersten Dreier.
Richtig.
Genau, ich habe nur gerade die Bestätigung nochmal abgeholt, weil ich mir da nicht ganz sicher war. Aber ja, genau, sie warten noch wie ein ersten Dreier. Aufsteiger, dann auch noch Heimspiel für Heidenheim, wenn auch natürlich ohne Zuschauer. Aber das sind eigentlich so Sachen, da muss man dann halt wirklich auch gewinnen. Einfach auch für sich selber, damit man wieder auch mal positive Gedanken so richtig fassen kann, finde ich. Weil, ja, die letzten Spiele haben halt nicht so viel Mut gemacht. Du hast ja gesagt, klar, man hat in vielen Spielen auch gar nicht so schlecht gespielt, wie es das Ergebnis dann gesagt hat, gerade in dieser Anfangsphase, aber die Offensive, die sollte halt dann auch schon mal wieder treffen, einfach auch, um ein bisschen Selbstvertrauen zu bekommen.
Ja, voll, und wenn ich dann irgendwie höre, ja, im Training machen wir die Dinger rein, denke ich mir, ja, bist ja, trotzdem 16., weißt du, das bringt halt nichts.
In der Schule habe ich auch irgendwie wahrscheinlich viele Tore geschossen auf dem Trainingsplatz, aber das heißt nicht, dass ich halt in der zweiten Liga dann treffen würde.
Ja, also weißt du, ja. Wenn ich eine Mathearbeit abgebe, kann ich auch sagen, ja, bei den Hausaufgaben habe ich immer alle richtig gehabt. Also es bringt mir dann ja auch nichts letztendlich. Deswegen auf jeden Fall ein sehr richtungsweisendes Duell. Ansonsten muss man einfach sagen, der HSV überzeugt dieses Jahr wirklich sehr gut in der zweiten Liga. Als auch wieder das Derby gegen St. Pauli, da den Punkt geholt. Ich will nicht schon wieder einen Aufstieg vom HSV verschreien, das habe ich nämlich letztes Jahr schon gemacht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es dieses Jahr holen. Klar, Bochum nimmt die gute Form mit aus dem letzten Jahr, nach der Corona-Pause. Und die zweite Liga, die macht wieder Spaß. Die ist geil, Nürnberg ist wieder unten drin. Das ist einfach cool. Also nicht, dass Nürnberg drin ist, sondern dass du diese Differenz hast. Dass so ein Team wie Nürnberg, was ja auch im Sommer wieder krass gut eingekauft hat, Scheffler geholt, einen neuen Trainer geholt, diesen Tom Kraus geholt von Leipzig, Singh geholt von den Bayern. Also ja, wirklich gute Investitionen eigentlich. Und die sollten ja auch dahin, wo sie hinwollen. Aber jetzt sind sie wieder 15.
Ist auch immer die Art und Weise, wie sie die Spiele verlieren. Also ich möchte ja auch bei Nürnberg nicht abstreiten, dass sie in einigen Spielen auch wirklich richtig Pech mit irgendwelchen Schiedsrichterentscheidungen haben. Aber der Club ist ein Depp, man sagt es ja immer. Und das trifft halt leider oft genug zu. Also ich habe ein paar Freunde auch, die Nürnberg-Fan sind. Oder ein paar auch Bekannte, sage ich mal. Über Twitter zum Beispiel kenne ich da einen. Der hat es nicht leicht immer, weil sie führen oft und dann verlieren sie es doch noch auf eine dumme Weise. Manchmal ist der Schiedsrichter beteiligt, aber manchmal ist es dann halt einfach auch, ja, man bringt es nicht über die Zeit. Und da muss man sich halt nicht wundern, wenn man dann halt eben so weit unten steht.
Ja, der Club ist ja Depp. Perfekt. Super. Aber lass uns eine Etage höher gehen. Lass uns in die erste Liga gehen. Und lass uns sofort über das wichtigste Duell dieser Woche sprechen. Dem wohl richtungsweisenden Duell. Und das findet statt Samstag um 15.30 Uhr. Mainz gegen Schalke.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Stimme ich dir nur zu. Ich war gerade kurz verwirrt wegen 15.30 Uhr. Aber ja. Ich frage mich, warum das Spiel nicht um 18.30 Uhr stattfindet, weil es ist halt echt Not gegen Elend eigentlich, was da gegeneinander spielt. Ohne jetzt irgendwie Schalke natürlich nahe treten zu wollen, du kennst es.
Bitte was? Also nein, es ist Not gegen
nahe
Elend.
Zu wollen.
Es ist Not gegen Elend, da gibt es keinen zu nahe treten.
Ja.
Wobei ich finde, der Auftritt gegen Stuttgart war okay.
Ja, der war echt okay, das muss man echt sagen, ja.
Der Auftritt gegen Schweinfurt war nicht okay. Der Dienstag um 16.30 Uhr, der war nämlich.
Der war nämlich, ja.
Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, wer dieses Spiel gewinnen könnte. Ich glaube aber trotzdem, dass es für beide Teams einfach zu spät ist. Also, Problem ist halt dann, dass dadurch wahrscheinlich ein Team vor Köln stehen wird.
Ja, also Köln spielt gegen Werder Bremen.
Ja.
da wird schwierig, weil Bremen ja auch so ein bisschen wieder zu sich gefunden hat in dieser Anfangsphase der Saison. Das heißt, man hat auf jeden Fall dann die Situation, dass eine Mannschaft, sei es jetzt, also Schalke würde auf Platz 16 dann hervorrücken, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, mindestens, kommt natürlich auch darauf an, wie die Konkurrenz noch spielt, Mainz kann maximal auf Platz 16 vorrücken, also das heißt, ein Team wird sich aus dieser direkten Abstiegszone befreien und da muss man dann halt aufpassen, dass man dann nicht noch irgendwie, ja, auch vielleicht falsche Hoffnungen dann schöpft oder die Realität verliert oder so. Ich meine, ich glaube, mittlerweile wissen aber beide Teams, dass sie so weit unten stehen und dass man da auf jeden Fall dann nicht nach solchen Spielern träumen darf, weil letzten Endes ist es halt ein Spiel gegen die Mannschaft, die 2 Punkte von einem entfernt ist, aber halt im genau selben Bereich spielt, nämlich im direkten Abstiegsbereich.
Ja, falsche Hoffnung schöpfen ist das gute Wort, weil der war gegen Schweinfurt gar nicht so schlecht.
Schön. Das macht doch Mut, ey.
Ja, voll. Natürlich, man muss davon ausgehen, dass Köln gegen Bremen erstmal verliert. Also vielleicht genau. Holen die ja auch einen Punkt und dann reicht ein Punkt für Schalke auch nicht. Also das könnte ja auch sein. Aber im Endeffekt, du findest bei beiden Teams nicht, sowohl bei Mainz nicht, also bei Schalke einfach keinen Ansatz, wie sie da irgendwie nach vorne kommen können. Weil, wie gesagt, gegen Stuttgart war es okay, was Schalke gespielt hat. Dennoch hätte Stuttgart einen Sieg verdient gehabt.
Definitiv, ja. Anfang gegen Schweinfurt, also man hat jetzt gegen Schweinfurt gewonnen, im eigenen Stadion, aber man weiß ja noch nicht mehr, ob das so jetzt positiv oder negativ ist, dass man im eigenen Stadion gewonnen hat, aber das ist natürlich, also wenn sich Schalke mit Schweinfurt jetzt messen würde, was sie auch nicht tun, das wissen glaube ich alle, aber das wäre dann schon auch ein Zeichen, sage ich mal, also das Spiel, das hat man jetzt gewonnen, aber das ist nicht der Wettbewerb, um den es in dieser Saison geht.
Ja, Schalke und Schwein geht nicht immer gut, siehe Clemens Tönnies. Ich bin heute im Wortspielmodus.
Das freut mich auch, Also ich grinse die ganze Zeit.
Oh, das ist schön. Was haben wir sonst noch für Spiele? Leipzig gegen Freiburg wird interessant. Union gegen Bielefeld, da freue ich mich vor allem drauf.
Mhm.
Also so quasi das Duell der Underdogs.
Ja.
Das wird bestimmt ganz cool. Stuttgart gegen Frankfurt wird sehr interessant. Beide Teams mit 9 Punkten. So ein bisschen richtungsbestimmt natürlich. Wolfsburg gegen Hoffenheim. Beide Teams, die nach Europa wollen, sind jetzt ja auch Tabellennachbarn. 8 bzw. 7 Punkte. Ja, Hoffe eigentlich voll in der Krise, muss man ja schon sagen. Also gerade auch das Spiel gegen Union. Das war nicht gut, was die Sinsheimer da gespielt haben.
Nö. Also gut. Mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Also
richtig.
War auch nicht gut.
Vor allem halt dann auch das Verhalten. Auch wenn man... Ich weiß nicht, wie siehst du die rote Karte beim Spiel Hoffenheim gegen Union Berlin für Sko?
Ja, da muss ich dir jetzt tatsächlich auch sagen, ich habe das nur beim Live-Ticker mitbekommen leider. Die Highlights habe ich leider noch nicht angeguckt.
Okay, dann
erklärst du mir mal kurz. Aber ja, ich habe gemerkt, dass das ein bisschen kritisch war.
Sebastian Griesbeck, Fußballgott, geht in den Strafraum rein, will gerade abschließen, kriegt halt einen Schubser von Robert Sko.
Mhm.
So. Es ist ein Foul, es ist ein Elfmeter. Darüber ist gar nicht die Frage.
Lol, warte, was laber ich? Das Spiel habe ich sogar live geguckt.
Ah, okay, gut.
Okay, sorry, da war ich gerade kurz perplex, ja. Boah, ja. Also, ich find's schwierig, weil das Ding ist halt, diese Dreifachbestrafung oder Doppelbestrafung kann man es eigentlich auch nennen, wurde ja eigentlich abgeschafft.
Bei Grätschen zum Ball,
ja.
Ja, also es wurde ja vor der letzten Saison, also es wurde ja abgeschafft, genau. Wenn du den Ball spielen willst.
Ja.
Dass eben solche Aktionen wie das von Kimpembe gestern, dass es auch genau. Im Strafraum rot geben würde.
Ah, jetzt weiß ich, genau. Ich habe es gerade nur komplett vertauscht gerade in meinem Kopf irgendwie. Wenn man es nach dieser Regelauslegung machen würde, wäre die rote Karte dann ja eigentlich auch schon wieder richtig, weil es war ja ein Schubser, es war ja kein Ballversuch.
Genau, das ist das Ding.
Genau.
Also ich bin da voll beim Schiedsrichter, ist das eine rote Karte. Ich finde die Regel in dem Fall einfach dumm. Weil, hey komm, es gibt doch schon den Elfmeter. Es ist kein brutales Foul. Ich weiß, es geht nicht zum Ball. Er wollte nichts anderes machen, außer einen Elfmeter kreieren. Aber warte, dann brauchst du nicht rot geben. Also wie gesagt, Regelverständnis klar. War gut gemacht, der Schiedsrichter. Und da braucht dann auch sich ein Grilic nicht hinstellen und sagen, der Schiedsrichter war nicht bundesligareif. Das stimmt nicht.
Oh Gott.
Die Regel ist dann einfach dumm.
Nee. Ja klar, nee, das muss, also es gibt ja solche Diskussionen gibt es ja ewig. Ich meine, Handspiel hat man ja auch schon seit Ewigkeiten gehabt und die Regeln, die halt existieren, die sind halt oft dumm. Und da sind sich auch Schiedsrichter-Experten, zum Beispiel die beiden Herren von Colinas Erben, sind sich da eigentlich auch einig, wenn sie dann solche Sachen bewerten mal. Es sind keine Regeln, die irgendwie Schiedsrichter oder auch Spieler in irgendeiner Weise einen Vorteil geben, weil ein Schiedsrichter gibt es auch nicht gerne, weil er vielleicht dieselbe Ansicht hat, aber er gibt's, weil er es halt laut den Regeln geben muss. Und dann ist es ja gut, wenn er das macht, aber nur weil die Regel so ist, heißt es ja nicht, dass er gut ist. Das stimmt.
Ja, genau. Da aber über Fußballregeln brauchen wir uns gar nicht aufzuregen. Dann gehen wir zum zweitwichtigsten Spiel an diesem Spieltag. Kleines Derby. Leverkusen gegen Mönchengladbach. Es ist mehr als ein kleines Derby. Es ist ein Derby.
Es ist ein Derby, was keins sein will, oder?
Ja, genau. Ich glaube, Gladbach will das nicht als Derby ansehen, nee. Aber für Leverkusen ist es schon Derby-Day und sowas.
Auf jeden Fall.
Glaubst du, dass Gladbach da so ein bisschen die Euphorie aus dem Donnerstagsspiel mitnehmen kann? Oder vielleicht Leverkusen, wir haben es jetzt ja schon live, die haben nämlich mit 2-4 gegen Beersheba gewonnen.
Also ich denke mal so, ich glaube bei Gladbach herrscht nach dem Sieg gegen Donny jetzt eine größere Euphorie als jetzt Leverkusen nach diesem 2-4 oder 4-2 gegen Beersheba. Klar, Sieg ist Sieg, aber so was ich bisher gesehen habe, war dieses 4-2 auch ein sehr mühsames.
Ja.
Also mühsamer, als man wahrscheinlich wollte in Tel Aviv. Aber klar, ich kann mir schon vorstellen, ich meine Gladbach allgemein, wie gesagt, die machen Spaß. Also ich habe Spaß daran, Gladbach zuzusehen beim Fußball und die machen Spaß und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das dann auch gegen Gladbach, dass das da auch wieder gut versuchen wollen. Ich finde es ein super Spiel, allgemein muss man einfach mal sagen. Es sind zwei Mannschaften, die mir eigentlich gefallen immer mal wieder. Ja, schon seit Jahren, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Es wird ein offensives Spiel von zwei Mannschaften, die eine gute Arbeit leisten. Das wird schon sehr interessant, aber also so kann man den Sonntag schön rausklingen lassen, aber natürlich das Highlight. Das El German Classico, 18:30, Samstag, Primetime. Bayern gegen Dortmund. Nee, Dortmund gegen Bayern. Es wird im Signal Iduna Park gespielt. Was für Chancen gibst du dem BVB?
Schwierig. Ich muss halt echt immer sagen, schwierig, weil ich habe in den letzten Jahren auch immer Dortmund ein paar Chancen eingeräumt. Oder sogar gute Chancen eingeräumt gegen die Bayern. Und dann war es am Ende halt doch manchmal auch eine Abreibung. Deswegen halte ich mich bei solchen Prognosen immer zurück. Ich würde aber sagen, tendenziell sehe ich die Bayern jetzt halt wirklich schon stärker. Dortmund hat in der Liga nicht immer geglänzt, auch wenn sie mal gewonnen haben. Aber es war halt immer irgendwie, es war sehr schwer anzugucken. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die Bayern, wenn sie so die letzten 20 Minuten auch gegen, die Endphase vom Spiel gegen Salzburg einläuten, wo es die letzten 20 Minuten waren, genau, dann ist es, sehe ich die Bayern da schon als klaren Favoriten jetzt gegen Dortmund. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Ich habe leider keine andere Meinung.
Okay.
Ich kann da leider nicht arg viel mehr sagen. Klar, also Dortmund-Bayern waren die letzten Jahre immer sehr, sehr interessante Duelle. In letzter Zeit gab es immer auf die Schnauze für den BVB. Also da sind die Bayern momentan einfach in einer anderen Liga, auch als Dortmund. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was Dortmund zu bieten hat, was da vielleicht kommen könnte. Aber jetzt auch der Supercup im September hat gezeigt, die Bayern sind einfach besser, die Bayern sind einfach stärker in dem Fall. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass da wirklich irgendwie was kommt, wenn ich überlege, die letzten Spiele waren ein 3-2 für die Bayern, ein 1-0 für die Bayern, 4-0 für die Bayern, 5-0 für die Bayern und der letzte Sieg November 2018, davor ein 6-0 für die Bayern, 3-1 für die Bayern, 4-1 für die Bayern und dann 2016 mal wieder ein 1-0 für Dortmund. Also da haben dann eben auch die letzten Jahre, ich nehme den Supercup da immer ein bisschen raus, einfach gezeigt, wie viel besser der FC Bayern ist und wie gern der FC Bayern gegen so ein schlecht verteidigendes Team wie Borussia Dortmund spielt.
Mhm.
Und das muss man einfach so sagen. Ich kann mir halt vorstellen, dass Dortmund so zwei Tore macht gegen die Bayern. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man auf jeden Fall 4 kassieren wird.
Ja, da stimme ich dir nur zu. Also, wie gesagt, im letzten Jahr war es auch so, da waren die Vorzeichen waren noch nicht mal so krass ungleich verteilt. Also, man hat Dortmund ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder Favoritenchancen eingerechnet. Und am Ende gab es dann doch auch mal so ein 4-0. Und ich könnte mir das morgen einfach auch vorstellen, weil die Bayern sind in einer guten Form, wie wir schon gesagt haben. Und ich fände es nicht überraschend. Und Gott, jetzt hat man keine Zuschauer im Westfalenstadion. Könnte auch noch ein Faktor sein natürlich. Ich bin mal gespannt, wie es ist, aber ich sehe die Bayern wirklich. Mich würde es nicht wundern, wenn es 3-4-0 ausgehen würde für die Bayern. Also, das sage ich jetzt einfach mal so. Also, mich würde es nicht überraschen.
Ja, und ich würde sagen, damit können wir die Episode auch beenden, weil arg viel mehr lässt sich dazu nicht sagen. Es ist, wenn dann, nur komische Spekulation von uns, von zwei Leuten, die da viel zu weit entfernt sind. Genau. Wir lassen es auf uns zukommen und diskutieren es nächste Woche wieder aus. Aber ich würde sagen, Luis, du hast noch ein Quiz für mich.
Das Faktlos-Unquiz.
Ja, habe ich für dich. Ich habe überlegt, was ich für ein Quiz mache, und ich habe mir so eine Art, ja, wer bin ich, ausgesucht.
Ach,
und
geil.
Und zwar, ich hoffe, du kommst nicht zu schnell drauf, habe ich mir einfach so ein paar Statements rausgesucht. Deswegen rede ich jetzt auch mal in der Ich-Form und mal gucken, wann du dann den Spieler errätst, den ich suche. Also, ich habe gestern Abend gegen einen argentinischen Club gespielt, deren Vereinsfarbe granatrot ist.
Okay.
Vor meiner Zeit in Südamerika spielte ich in Europa, in 3 Ländern. Während dieser Zeit ist auch mein Sohn geboren. Sein Name steht jetzt auf meiner Brust.
Okay.
Mit einem Ex-Teamkollegen habe ich einen Song gemacht.
Was?
Genau. Mit diesem Mann habe ich zusammen in einem Verein gespielt, bei dem ich meine erfolgreichste Zeit hatte. Hier gewann ich über die Hälfte meiner Titel.
Mit dem Dude, mit dem ich einen Song gemacht habe.
Genau, mit dem.
Okay.
Meinen jüngsten Titel habe ich in der Stadt der Liebe geholt. Ansonsten war ich auch bei Sevilla und Juventus Turin sehr erfolgreich.
Oh shit.
Zusammen mit all den anderen Titeln, es sind übrigens über 40 Stück, bin ich der erfolgreichste Profifußballer aller Zeiten.
What?
Hat mich auch überrascht, ehrlich gesagt, als ich es gesehen habe. So, jetzt sind mir die Statements ausgegeben. Muss ich mal
muss
überlegen.
Sagen, ich muss tatsächlich sagen, ich bin komplett lost. Okay, ich habe gegen, also du musst mir jetzt ein bisschen helfen. Ich habe gestern Abend gegen ein argentinisches Team gespielt.
Genau, also das ist auch, also da würde ich dich jetzt auch nicht irgendwie verurteilen, wenn du das jetzt nicht wüsstest. Das ist Copa gewesen.
Heißt es, es war die Copa, das heißt, ich spiele gar nicht in Argentinien.
Genau.
Okay. Dann, okay, dieses Song-Ding hilft mir, glaube ich, gar nichts.
Nee. Aber ich kann ja mal sagen, also Sevilla, Juventus Turin und dann noch 2 andere Vereine hat er gespielt.
Ich habe die ganze Zeit an Tevez gedacht, aber der aber Argentinien ist daraus. Sevilla, Juventus Turin. Ich bin noch aktiv.
Genau.
Aber ich bin. Hey, also höchstwahrscheinlich war er ja erst in Sevilla und dann bei Juventus Turin. Und dann noch 2 andere Vereine. Ich denke gerade irgendwie so an Christian Paulsen, aber das kann es ja nicht sein.
Also zwischen Sevilla und Turin gab es halt eben noch einen anderen Club, bei dem er halt sehr erfolgreich war. Also dort war er am erfolgreichsten.
Okay, also Sevilla, dann irgendwo erfolgreich, dann Turin. Ist er dann von Turin nach Südamerika gewechselt?
Nee, dazwischen gab es ja noch diese eine Station in der Stadt der Liebe.
Was ist denn die Stadt? Paris, ne?
Ja. So viel sage ich schon mal.
Ich hätte jetzt. Nee. Ah, Higuain!
Nee.
Nein, Higuain hat nie in Sevilla gespielt. Oh Gott!
Also, ich kann dir mal. Warte mal, ich guck mal, ob ich da irgendeinen Hint noch hab. Also, er war auch Nationalspieler. Und hat, 2019 dort die Copa America gewonnen mit seiner Nation.
Okay, die Copa America 2019, ich glaube. Ich weiß gar nicht, wer 2019 die Copa gewonnen hat.
Okay, dann ist natürlich.
Wer ist denn von Paris gegangen? Jetzt. Der davor irgendwie bei Juve mal gespielt hat. Ich denke gerade die ganze Zeit an Matuidi, aber der kann es ja überhaupt nicht sein. Ich bin Dani Alves, natürlich.
Ja.
Oh Gott, bin ich doof.
Alles gut, ey.
Und ja, vor allem hast du Barcelona einfach rausgelassen.
Ja.
Und bei Barcelona wäre es ja gar kein Stress gewesen.
Nee,
aber,
nee,
aber
deswegen habe ich Barcelona ja auch rausgelassen.
Ja, ja, klar, natürlich.
Genau. Ich kann, oh, dir noch, ich kann dir noch sagen, übrigens, der Ex-Team-Kollege, mit dem er den Song gemacht hat, war José Manuel Pinto.
Ah ja, der Dude mit den Dreadlocks im Tor von Barcelona.
Genau. Der hat 2018 den Song Suave zusammen mit Dani Alves gemacht.
Guter Unfakt.
Das ist echt ein guter Unfakt. Genau, und dann hat er halt eben seinen letzten Titel auf europäischem Boden hat er eben mit Paris geholt und das macht ihm auch zum erfolgreichsten Profifußballer aller Zeiten, weil er halt eben 39 Titel gewonnen hat im Profibereich. Also halt Ligapokal, Clubweltmeisterschaft, Champions League und alles zählt da halt rein. Plus dann auch noch die ganzen, also das zählt dazu. Dazu zählen dann aber auch die beiden Copas und die beiden Confederations Cups. Und dann hat er halt auch noch einmal die U20-Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Das heißt, er hat 39 Titel plus einen Amateur, plus einen Jugendtitel halt gewonnen. Und damit hat er halt die meisten Titel, die je ein Profifußballer bekommen hat.
Respekt. Respekt. Sehr schönes Quiz. Vielen Dank für die vielen Hints. Ja, geholfen hat es mir nicht unbedingt. Ich habe noch mehr gebraucht.
Aber ja, ja, ich dachte eigentlich schon, vielleicht wärst du darauf gekommen, aber ich glaube, wenn Barcelona halt echt offensichtlicher gewesen wäre, dann hättest du es. Also, es war ja gar nicht offensichtlich, muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen.
Zu früh gewusst.
Dann wäre es zu früh gewesen, deswegen habe ich es halt zurückgelassen. Aber ich meine, es war ja auch ein Quiz. Quiz soll ja auch nicht einfach sein.
Nein, ich weiß, ich habe die ganze Zeit versucht, eine Verbindung zwischen Sevilla und Juventus zu stellen. Mhm. Und dann denkst du dir so: Hä, wer? Nee, Higuain hat nie bei Sevilla gespielt und deswegen.
Ja, aber.
Sehr tolles Quiz. Es hat mir
Dankeschön,
sehr, sehr viel Spaß
Dankeschön.
Gemacht. Super. Allgemein, die Folge, ich habe es am Anfang schon erwähnt, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, Louis. Vielen, vielen Dank für deinen Aktionismus, dass du wieder da warst.
Es
war eine sehr, sehr schöne
durfte.
Folge. Es hat mir sehr, wie immer noch sehr viel großen Spaß gemacht. Ich bin durch für heute. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Louis,
ciao,
du darfst auch noch ein Abschlusswort sagen, wenn du willst. Ich bin raus. Ciao.
Ciao, ciao.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los.
Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de.